Wir lesen heute Abend aus dem 1. Thessalonicher Brief, das 3. Kapitel. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nur diesen Brief hätten, dann könnten wir leicht den Gedanken bekommen, die Thessalonicher seien eine ganz besondere Versammlung gewesen. Die seien einmalig. Und an denen habe das Herz des Apostels gehangen wie an keine andere Gemeinde. Aber das ist nicht so. Wenn wir den 2. Korintherbrief lesen, dann sehen wir, dass Paulus genauso an den Korinthern hing. Und wenn wir den Galaterbrief lesen, dann sehen wir, mit welch einer Liebe, ja mit welch einer Leidenschaft er darum kämpft, dass diese Brüder und Schwestern nicht in die falsche Richtung abgetrieben wurden. Und aus all dem können wir schließen, dass Paulus ein sehr großes Herz gehabt haben muss. Der hat sie alle ganz und leidenschaftlich geliebt. Der konnte wirklich das von sich sagen, was er in Galater 6 sagt. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6, Vers 14. Von ihm war das wirklich wahr. Und er lebte nur noch für seinen Herrn und für das Evangelium. In diesem Kapitel spricht er sehr viel von sich selbst. Er sagt uns, was er empfindet, was er befürchtet, was er erstrebt. Zunächst kann man sagen, Paulus ist der Verfolgung in Thessalonich ergangen. Und jetzt steht die Frage vor ihm, wie ist es mit den Thessalonichern? Und dann sagt er, dass er Timotheus schickt. Das heißt, dass er auf seine Anwesenheit verzichtet und er soll sie trösten und ermuntern. Und nun ist Timotheus zurückgekommen mit guter Kunde. Und dadurch wird Paulus getröstet und er sagt, jetzt leben wir auf. Und er dankt Gott überschwänglich. Und dann bittet er darum, selbst kommen zu können. Und dann wünscht er ihnen überströmende Liebe und Heiligung. Die Apostel zogen damals immer zu mehreren aus. Paulus, Timotheus, Silas, Epaphroditus, Lukas war oft dabei. Sie waren gewöhnlich eine Mannschaft. Und da sie ja in ein völlig neues Gebiet zogen, war das auch richtig so. Aber es war dann für Paulus immer ein Opfer, wenn er auf einen Mitarbeiter wie Timotheus verzichtete. Und das hatte er getan, um Kunde zu bekommen. Und nun nennt er Timotheus einen Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus. Der Ausdruck Mitarbeiter Gottes ist ja gewaltig. Aber wenn wir darüber nachdenken, das ist tatsächlich der, der Gott in der rechten Weise dient. Erinnern wir uns an 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir denn Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt. Da sehen wir den Mitarbeiter. Es geht so weit, dass er an Christi statt bittet. Christus bittet durch ihn. Als der Herr gen Himmel fuhr, sagte er den Aposteln, ihr werdet meine Zeugen sein. Das war ihr Auftrag und den führten sie durch. Wenn wir über die Dinge nachdenken, wird uns bewusst, dass Gott für die ungläubige Menschheit nur eine Botschaft hat. Die Ungläubigen treten mit vielen, vielen Fragen an Gott heran. Sie bekommen alle keine Antwort. Gott hat eine Botschaft für sie. Wir können sie zusammenfassen mit den Worten, tut Buße und glaubet dem Evangelium. Und diese eine Botschaft lässt er nicht durch Engel ausrufen, sondern durch Sünder, die Frieden fanden, die auf demselben Boden standen, auf dem die stehen, an die die Botschaft ergeht und die aus Erfahrung sprechen können. Und Gott bietet nur eine Gabe an. Ach, wie viele Forderungen stellen Menschen an Gott. Gott bietet eine überaus herrliche Gabe, das ewige Leben. Er ist nicht interessiert an unserer Kultur, an unserem Fortschritt, an unserer Kunst, an unseren sozialen Verhältnissen. Er hat das alles abgeschrieben. Er bietet etwas viel Besseres. Er bietet das ewige Leben. Und er kennt nur ein Mittel, um dahin zu gelangen. Und das ist das Kreuz. Beziehungsweise das Leiden und Sterben unseres Herrn auf Golgatha. Gott hat keine Möglichkeit, uns Menschen zu verbessern. Er kann uns nicht durch Belehrung gewinnen. Nur unser Herr konnte am Kreuz die Frage lösen. Und da kann nun ein Mensch Mitarbeiter Gottes sein. Wenn man das einmal sieht, wird einem bewusst, dass das das Höchste und Schönste, aber auch das Dringlichste ist, was ein Mensch auf dieser Erde tun kann. Das Evangelium Gottes ausrufen. Mitarbeiter Gottes. Johannes schreibt, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das, was Gott hier tut auf der Erde, ist das Einzige, was hinübergehen wird mit uns in die Ewigkeit. Jetzt ergibt sich natürlich die Frage, kann denn jeder Christ ein Mitarbeiter sein? Ganz sicher kann und soll er. Wir sind doch Glieder am Leibe Christi. Und an einem Leib gibt es kein Glied, das keine Funktion hat. Das gibt es nicht. Da ist nichts Überflüssiges. Wir sind alle in der Lage und sollen alle Mitarbeiter sein. Wir haben sicherlich nicht all dieselben Fähigkeiten und wir sind sicherlich auch nicht alle zu derselben Art von Dienst berufen. Aber nun müssen wir eins sehen. Gott beurteilt uns nicht nach der Leistung, die wir erbringen. Er beurteilt uns auch nicht nach der Menge der Arbeit, die wir tun. Er beurteilt uns nach der Tatsache, ob wir die uns gegebenen Möglichkeiten nutzen. Das wird uns einmal klar im Gleichnis vom Weinberg. Da waren Arbeiter, die waren morgens gekommen und hatten 12 Stunden gearbeitet und die bekamen von ihrem Herrn 1 Denar. Andere arbeiteten 9 Stunden, andere 6 und schließlich andere nur 1 Stunde. Die nur 1 Stunde arbeiteten, konnten nicht länger arbeiten. Denn auf die Frage, warum sie da immer noch ständen, haben sie geantwortet, und ich nehme an, zu Recht geantwortet, sonst hätte der Herr das nicht anerkannt, niemand hat uns gedungen. Sie hatten keine Möglichkeit mehr zu tun als 1 Stunde, und der Herr erkennt die 1 Stunde an wie die 12 der anderen. Sie hatten die ihnen gegebene Möglichkeit genutzt. Es gibt ein anderes Wort, das uns das zeigt. Da hat einmal eine Frau die Füße Jesu gesalbt. Und er hat von ihr gesagt, diese hat getan, was sie vermochte. Du und ich, wir müssen tun, was wir vermögen. Vielleicht kannst du 5-mal so viel tun wie ein anderer. Und zurzeit tust du 2-mal so viel. Und du besiehst den anderen und denkst, wie stehe ich da? Und Gott sagt, nein, du stehst jämmerlich da. Du könntest das 5-fache tun und tust nur das 2-fache. Der Maßstab, an dem er uns alle messen wird, ist, haben wir getan, was wir tun konnten. Er erwartet nicht mehr, er erwartet aber auch nicht weniger. Nun lesen wir, dass Paulus Timotheus gesandt hat, und er hat eine große Frage. Wie steht es um euren Glauben? Ich fürchte, wenn ich einen Abgesandten von Athen nach Thessaloniki gesandt hätte, dann hätte ich als erstes gefragt, lieber Bruder, wie ist es mit den Verfolgungen? Ist da immer noch so viel Verfolgung? Wie viele sitzen im Gefängnis? Sind schon welche umgebracht worden? Nach all dem fragt Paulus nicht. Paulus sagt auch nicht, oh, mein Verlangen ist, dass die Verfolgungen aufhören. Paulus hat die eine Frage: Haltet ihr aus im Glauben? Und in Vers 3 lesen wir dann den Satz, dass doch niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Und jetzt müssen wir eins wissen. Wir starten mit unserem Glauben. Und es geht darum, dass wir durchhalten. Paulus schreibt an Timotheus im zweiten Brief, und das ist wohl sein letzter Brief, und den hat er am Ende seiner Laufbahn geschrieben. Da schreibt er in einem Rückblick: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das beeindruckt mich immer sehr, dass Paulus das schreibt. Ich gehe davon aus, dass Paulus nichts Unvernünftiges schreibt, dass Paulus nichts Unnötiges schreibt. Es ist doch, als ob er am Ende wäre und sagte: So, Brüder, ich bin am Ziel. Ich habe am Glauben festgehalten. Daraus geht doch hervor, auch für ihn bestand die Gefahr, im Glauben wankend zu werden. Was ist denn hier nun unter Glauben gemeint? Wenn wir an Glauben denken, dann denken wir gern an den errettenden Glauben. Etwa nach Johannes 3, Vers 16. Oder noch kürzer, Johannes 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich weiß nicht, ob es das allein ist. Ich möchte einmal sagen, Glaube ist die rechte Vorstellung von Gott. Ich komme noch darauf zurück. Ich will nur an einem Beispiel zeigen, dass man es so definieren kann. Ich will aber auch einmal eine andere Erklärung nennen, die ein geistlicher Mann abgegeben hat. Er sagt, Glaube ist das rückhaltlose Vertrauen in den Charakter Gottes, dessen Weg mit mir zurzeit ich nicht verstehe. Da waren die Thessalonicher vielleicht im Gefängnis. Sie wussten nicht, warum all das über sie kam. Sie hielten fest im Glauben. Sie zweifelten nicht daran, dass Gott gütig ist, dass Gott teilnimmt an ihrem Los, dass Gott alles richtig macht. Das rückhaltlose Vertrauen in den Charakter, in das Wesen Gottes, auch wenn ich seinen Weg nicht verstehe. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Verfolgung schwer ist, im Glauben an Gott festzuhalten. Wenn da jemand vielleicht lange Zeit im Gefängnis sitzt, dann wird doch oft die Frage kommen, warum lässt Gott all das zu? Ist Gott wirklich da? Wenn wir aber ein leichtes Leben führen, wie wir es etwa jetzt im Westen tun, dann ist der Glaube auch immer in Gefahr. Wir müssen nicht vergessen, der Glaube soll sich ja freiwillig bestätigen und betätigen. Und wenn es uns gut geht, dann ist uns das oft sehr schwer. Und der Apostel Paulus erkennt diese Gefahr. Im Grunde genommen kämpft ja alles gegen unseren Glauben. Es wird ja immer gesagt, die drei großen Feinde eines Christen sind der Teufel, die Welt und das Fleisch. Wir haben den großen Gegner Gottes. Wir haben die Welt als das System, in dem wir leben, in dem wir zum Beispiel alle arbeiten, oder die Schüler, die zur Schule gehen, sind alle in diesem System. Und dann das Fleisch, diese alte, sündige Natur, die sich immer wieder meldet. Und die vielen Ungläubigen um uns her, die machen es uns alle schwer zu glauben. Und darum ist es für einen Christen so wichtig, Gemeinschaft zu haben. Ein Christ, der keine Gemeinschaft hat, der hat nur mit Menschen zu tun, die anderer Ansicht sind als er, die im Grunde genommen über ihn lächeln. Und darum ist es unerlässlich, dass wir Gemeinschaft haben mit Gläubigen, mit Brüdern und Schwestern. Dann spricht der Apostel Paulus in Vers 4 davon, dass Drangsal sein Los ist. Und ich glaube, wir müssen eins wissen: Gott hat das Erdenleben abgeschrieben. Das passt uns nicht immer und sicher nicht allem von uns. Aber das ist Tatsache. Sonst hätte der Herr Jesus ja nicht sagen können, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben gewinnen. Gott verspricht uns auch nicht, das Erdenleben schön zu machen. Es gibt ja viele Christen, die versuchen immer wieder diesen Gedanken zu betonen. Gott hilft den Seinen sicherlich. Und wahrscheinlich ist kein echter Christ hier, der nicht schon von Gebetserhörungen zu berichten weiß. Aber im Prinzip hat Gott das Erdenleben abgeschrieben und Gottes Antwort auf die Not der Erde heißt Auferstehung. Er verspricht uns kein goldenes Zeitalter. Wenn wir darauf warten, dann liegen wir falsch. Wir warten auf das Kommen des Herrn. Und die, die vorher heimgehen, warten auf die Auferstehung, aber nicht auf ein goldenes Zeitalter. Gott hat die Erde abgeschrieben. Und ich frage mich manchmal, ob wir nicht alle noch viel zu sehr auf irdische Freuden versessen sind. Man ist ja heute so weit, dass man die verrücktesten Dinge tun kann und sie dann als Hobby deklariert und da muss der andere sie anerkennen. Ja, wenn das eben mein Hobby ist, dass ich mir jetzt 3 Hunde halte oder 100 Brieftauben, da kann keiner mir was gegen sagen, das ist mein Hobby. Ich weiß nicht, ob ein Christ das Recht hat, ein Hobby zu haben. Ich glaube, wir sollten da stehen, wo Paulus ist. Durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wenn wir einmal daran denken, wie unsere Erde aus der Sicht Gottes aussieht. Den Erdboden hat Gott verflucht. Und diese Erde trug das Kreuz unseres Herrn und trank das Blut der Märtyrer. Und wenn wir Gott fragen würden, was hast du denn vor mit der Erde? Dann würde er uns sagen, die habe ich fürs Feuer bestimmt. Da ist nicht viel zu erwarten. Und wir sollten auch nichts erwarten. Und nun stellt Paulus eine Frage, oder er stellt sich eine Frage. Die Frage, die er sich gestellt hat, war, darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Der Versucher ist der Teufel. Und wenn Paulus so weit geht, dass er von vergeblich spricht, dann stellt er sich die Frage, hat der Teufel euren Glauben zerstören können? Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Teufel immer zur Stelle ist. Wir alle kennen ja das Gleichnis vom Sämann. Und da wird uns gesagt, dass die Vögel kommen und den Samen aufpicken, der auf den Weg fällt. Und das deutet der Herr Jesus dann so, dass immer wenn Wort Gottes gesät wird, der Teufel kommt und es wegnimmt aus den Herzen. Das ist ein ganz schrecklicher Gedanke. Da kann also ein Mensch, der keine Bereitschaft hat, auf Gott zu hören, die wunderbarste Botschaft hören. Man kann ihm das Wort Gottes vorlesen. Und so wie es ankommt, nimmt der Teufel das immer wieder weg. Der Teufel ist immer daran interessiert, den Einfluss Gottes zu beseitigen, den Einfluss Gottes wegzutun. Das ist er auch bei uns. Und er wird sehr schnell sich einfinden, wenn wir vielleicht von hier hinausgehen und uns irgendetwas anderes bringen, damit wir ja nicht mit unseren Gedanken beim Wort Gottes sind. Gott auf der anderen Seite empfiehlt uns, über das Wort Gottes nachzudenken. Es wird der glückselige Priesen in Psalm 1, der über dein Gesetz sinnt, Tag und Nacht. Und der Apostel Paulus schreibt in Kolossern, in Kolosser 3, Vers 2, sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also der Teufel ist immer da und versucht, alles zu zerstören, alles wegzunehmen, was Gott uns gibt. Wenn wir nun diesen Satz lesen, in Vers 5, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Dann kommt natürlich die Frage, kann die denn vergeblich gewesen sein? Oder ich will es mal ganz offen aussprechen, kann denn ein Gläubiger verloren gehen? In unseren Versammlungen verneint man diese Frage ganz energisch und sagt, es ist völlig unmöglich, dass ein Gläubiger verloren geht. Und es gibt auch viele Bibelstellen, die darauf hindeuten, und vor allen Dingen die Überlegung sagt uns, das kann nicht sein, denn wenn der Geist Gottes von einem Menschen Besitz ergriffen hat, wenn er in ihm wohnt, wenn er ihn versiegelt hat, wie kann der noch verloren gehen? Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass Gott bei dem Grundsatz der freien Entscheidung bleibt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese klare Formulierung, ein Gläubiger kann nicht verloren gehen, sich in der Bibel nicht findet. Wir sollten uns aber einmal fragen, warum interessiert uns diese Frage? Ein Bruder, der Jugendstunde hält, erzählte mir einmal Folgendes. Da kommt ein junger Bruder zu ihm und sagt, kann ein Gläubiger verloren gehen? Und dann haben die beiden zunächst einmal eine halbe Stunde über diese Frage gesprochen. Und dieser Jugendstundenleiter hat dem jungen Bruder klargemacht, dass ein Gläubiger nicht verloren gehen kann. Und dann hat er ihn gefragt, warum willst du das denn wissen? Dann hat er gesagt, ja, ich wollte mich jetzt einem Fußballclub anschließen und da aktiv mitmachen. Und da wollte ich die Frage gern vorher klären. Aber es ist unser Bruder möglich gewesen, ihn dazu zu gewinnen, dem Club nicht beizutreten. Obwohl er ihm versichert hat, dass der Gläubige nicht verloren gehen kann. Ich finde es eine ganz böse Frage, wenn wir sie aus solchen Gründen stellen. Für mich ist das auch keine existenzielle Frage. Ich will sagen, eine Frage, die mich existenz- und lebensmäßig angeht, ist es für mich nicht. Wer darüber nachsinnen will, mag es tun. Aber es darf niemals eine Frage für uns werden, die von brennendem Interesse ist. Ich will das an einem Beispiel zeigen. Ich glaube, vor etwa einem halben Jahr ging durch die Zeitungen die Nachricht, dass die Gesetze über Ehescheidung geändert worden waren, und zwar erleichtert worden waren. Jetzt stellen wir uns einmal vor, in einem Hause wohnte im Erdgeschoss ein Ehepaar, die sich dauernd stritten. Und jetzt kommt morgen die Zeitung und da steht, dass die Ehescheidung erleichtert ist. Und die beiden hatten schon vor, sich scheiden zu lassen. Die haben das beide mit brennendem Interesse gelesen. Eine Etage drüber wohnt ein Ehepaar, die sich bestens verstehen. Die werfen nur einen Blick darauf. Ehescheidung, blättern sie weiter. Interessiert nicht. Jetzt stellen wir uns vor, unten der Mann, der sehr interessiert ist, der kommt am Abend zurück und sagt zu seiner Frau, wo ist die Zeitung? Ich wollte mir die verwahren. Sagt sie, die habe ich mir schon weggelegt. Sowas ist doch kein Ehepaar mehr. Wenn man so steht, dann steht man völlig falsch. Und wenn hier einer im Saal ist, dessen Hoffnung sich an den Gedanken klammert, ein Gläubiger kann nicht verloren gehen, dann kann ich dir sagen, dann habe ich um dein ewiges Heil bitter wenig Hoffnung. Wenn ich richtig stehe, dann habe ich das Verlangen, jeden Tag näher zum Herrn zu kommen. Und wenn er sich herausstellte, dass 10 Stellen in der Bibel sagten, dass ein Gläubiger verloren gehen kann, dann würde ich sagen, Herr, ich klammere mich an dich und ich traue dir zu, dass du mich hindurchbringst. Was da alles möglich ist, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert deine Liebe und deine Fürsorge. In Johannes 17, in Vers 11 sagt unser Herr: Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Seht, liebe Brüder und Schwestern, das ist der Weg. Wir können uns selber nicht bewahren. Aber unser Herr und unser Vater im Himmel, der kann uns bewahren, und auf den sollten wir unsere Hoffnung setzen. Und nun schreibt der Apostel Paulus in Vers 6, die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe. Da haben wir also wieder eine Stelle, in der er von Glaube und Liebe spricht, und zwar wieder in dieser Reihenfolge: erst der Glaube, dann die Liebe. Und der Glaube wird durch die Liebe bestätigt. Wenn ich richtig stehe, liebe ich den Herrn. Vor 2 Jahren, kann ich mich erinnern, waren wir mit unserem Zelt in Hachenburg, und wie wir schon das Zelt abgebaut hatten und ich noch im Wohnwagen saß und einiges mit dem Zeltmeister zu klären hatte, da kam ein Mann und sagte, ob er mich noch sprechen könnte. Ja, ich sagte, gewiss. Ich sagte, was wollen Sie denn? Ja, sagte er, ich habe mich während der Evangelisation hier bekehrt. Und jetzt möchte ich gerne mal von Ihnen hören, ob das alles echt und richtig ist. Ja, ich sage, erzählen Sie mal. Nun, da hat er mir erzählt, was er empfunden, was er gehört hat, welches Bibelwort ihn ansprach. Und auf einmal unterbrach er seinen Bericht und guckte mich an und sagte, oh lieber Bruder, ich habe den Herrn Jesus so lieb. Ach, ich habe gesagt, Sie brauchen nicht weiter zu erzählen. Ich weiß, es ist alles in Ordnung. Das ist viel mehr wert, als wenn mir einer sagt, ich glaube, ich bin überzeugt. Der war einen ganzen Schritt weiter. Sein Glaube an den Herrn, seine Dankbarkeit, die hatten dazu geführt, dass er den Herrn Jesus lieb hatte. Und das kam so spontan heraus. Das merkte jeder. Das war echt. Und so ist die Liebe immer die Bestätigung des Glaubens. Nun wissen wir, dass der Apostel Paulus ja am Ende von 1. Korinther 13 schreibt, nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, die Liebe aber ist die größte von ihnen. Und die vielen wichtigen Sätze, die wir im Worte Gottes finden, vor allen Dingen im Neuen Testament, die sprechen immer vom Glauben. Zum Beispiel Markus 16, Vers 16, wer da glaubet und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Oder noch einmal Johannes 6, Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Immer Glaube, Glaube. Wir sprechen ja auch vom christlichen Glauben. Wir sprechen von Gläubigen und Ungläubigen. Ist denn nun der Glaube wichtiger? Oder hat Paulus wirklich recht, wenn er sagt, die Liebe ist die größte? Nun, ich denke, wir müssen das so sehen. Am Anfang muss der Glaube stehen. Unser Herr ruft uns zu sich, und es geht darum, dass wir ihm vertrauen, ihn im Glauben annehmen. Da müssen wir weiter sehen, der Glaube gehört zum Menschen, die Liebe gehört zu Gott. Gott glaubt nichts. Gott ist im völligen Besitz und im völligen Wissen. Der Mensch muss die Dinge im Glauben erfassen, sie sind ihm anders nicht zugänglich. Der Glaube ist auch zeitlich. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wenn wir in der Herrlichkeit sind, dass wir alles verstehen und da nichts mehr zu glauben ist. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir Gott nie werden ausschöpfen können. Auch nicht, wenn wir Millionen Jahre in der Ewigkeit sind. Dass er viel zu groß ist, dass auch Wiedergeborene und Erlöste ihn ganz erfassen. Also wird da immer noch was zu glauben sein. Aber das, was wir heute und hier glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, werden wir sehen. Dass er aus den Toten auferstanden ist, werden wir sehen. dass Gott heilig und gerecht ist, werden wir sehen. All die Dinge werden offenbar sein. Insofern hört der Glaube auf. Aber die Liebe nicht. Die Liebe bleibt in alle Ewigkeit. Und so ist sicherlich die Liebe die größte. Aber die beiden gehören hier auf Erden zusammen. Glaube und Liebe. Und nun schreibt der Apostel Paulus im 7. Vers: Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal über euch getröstet worden durch euren Glauben. Paulus ist in Korinth und durch den Glauben der Thessalonicher wird er in dem, was er Not und Drangsal nennt, getröstet. Hier haben wir wieder Paulus vor uns als einen überaus geistlichen Mann. Und das sind wir so wenig. Die Christenheit hat heute in unserem Lande einen so jämmerlichen Zustand, dass uns allen das Herz zerreißen sollte. Es gibt ein Kapitel im Alten Testament, das zeigt uns, wie Gott über Menschen denkt, denen die Not des Volkes Gottes nicht das Herz zerreißt. Dieses Kapitel ist Hesekiel 9. Hesekiel sieht da einen Engel und dann ist da ein Mann mit einem Tintenfass und dann sind da 6 Männer mit Keulen oder wie wir es nennen wollen, Zürcher Bibel spricht von Zerschmetterungsgeräten. Und dann wird der losgeschickt mit dem Tintenfass. Der soll jedem ein Kreuz an die Stirn machen, der seufzt über den Schaden Israels. Tun wir das? Wenn Gott allen ein Kreuz an die Stirn machte, die da seufzen und leiden unter dem Tiefstand der Gemeinde Jesu, kriegst du das Kreuz? Und hinterher gehen die 6 und schlagen jeden zusammen, der das Kreuz nicht hat. Gott verfährt uns anders heute. Er denkt aber nicht anders. Das müssen wir immer wissen. Es gibt viele Dinge, die Gott heute anders macht, als in der Zeit des Gesetzes. Aber da er sich nicht ändern kann, können wir ganz sicher sein, dass er immer noch genauso denkt, genauso empfindet. Und er erwartet von uns, dass wir so sind wie Paulus. Dass uns das Feststehen im Glauben ein Trost in der Drangsal ist. Und genauso muss dann umgekehrt das Versagen im Glauben uns das Herz zerreißen. Und so sagt dann Paulus in Vers 8, ja, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Ich möchte annehmen, dass der Sinn ist, jetzt leben wir auf. Jetzt können wir überhaupt mal wieder richtig frei atmen und leben. Wir haben gehört, die Versammlung in Thessaloniki, die ist noch in Ordnung. Da steht noch alles. Darum hat er sich ungeheure Sorgen gemacht. Und dann im Vers 9 kommt ein ganz überschwänglicher Dank. Da sagt er, denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Das ist ein schwer zu fassender Satz. Paulus steht da und fragt sich, wie kann ich Gott überhaupt ausreichend danken, dass der mir eine so große Freude bereitet. Und bei uns ist das oft so, dass uns die ganze Sache so gleichgültig ist wie nur Wasser. Und wenn ich so etwas lese über Paulus, dann frage ich mich immer, sind wir beiden von derselben Konfession oder sind wir ganz andere Leute? So viel tiefer war Paulus verbunden mit dem Evangelium und dem Werk des Herrn. Und dann fährt er fort, Nacht und Tag über die Maßen flehend, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Also Paulus war der Ansicht, sie stehen im Glauben, aber an dem Glauben, da fehlt noch manches. Und jetzt hat er das eine Verlangen, er fleht Nacht und Tag, dass er doch dahin kommen kann, und dass er das nachholen kann, was am Glauben mangelt. Wenn es um einen starken Glauben geht, dann haben wir wahrscheinlich alle das Verlangen, dass wir da mehr bekämen. Und wir wollen noch einmal das lesen, was die Jünger in dieser Sache gesagt haben. Wir finden das in Lukas 17, Vers 5. Die Jünger hätten ja gern mehr Glauben gehabt. Und sie haben unserem Herrn diesen Wunsch vorgetragen. Und wenn wir auch den Wunsch haben, dann können wir schon gleich wissen, was er uns sagen wird. Wir lesen in Lukas 17 von Vers 5 an diese Verse. Vermehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, werde entwurzelt und ins Meer geworfen, gepflanzt, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch, der einen Knecht hat, welcher pflügt oder weidet, wird zu ihm, wenn er vom Felde hereinkommt, sagen, komm und lege dich alsbald zu Tische. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen will, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Also der Herr sagt ihnen zunächst, wie herrlich das wäre, wenn sie Glauben hätten. Ja, sagt er, Glauben wollt ihr haben. Wenn ihr nur so viel hättet wie ein Senfkorn, würde schon genügen, könnt ihr einen Baum verpflanzen. Und jetzt meint ihr, ich sollte euch den geben. Ich will euch die Antwort durch ein Beispiel geben. Wie macht ihr es denn, wenn der Knecht kommt? Kann er sich gleich zu Tische legen? Das heißt doch, wenn ich Glauben hätte, hätte ich Zugang zur Macht Gottes. Dann stellt mir alles zur Verfügung. Könnte ich mich gleich zu Tisch setzen und sagen, Herr, komm und bediene mich. Zugang zur Macht Gottes. Und das schenkt Gott uns nicht so leicht. Und darum hat der Herr diese Frage der Jünger nicht weiter beantwortet als mit dieser Erklärung. Und doch interessiert es uns ja, wie wir zu mehr Glauben kommen können. Und da will ich einen Mann sprechen lassen, der einen ganz großen Glauben hatte. Und dieser Mann ist Georg Müller, der Waisenvater von Bristol. Es wird immer wieder gesagt, Georg Müller habe die Gnadengabe des Glaubens gehabt. Davon wird ja in 1. Korinther 12, Vers 9 gesprochen. Aber Georg Müller selber sagt, er hätte sie nicht. Ich finde das interessant, dass so viele andere besser wissen, was er hatte, als er selbst. Also er sagt, ich habe diese Gabe nach 1. Korinther 12 nicht. Und dann sagt er, wie sein Glaube langsam gewachsen ist, wie er ihm nicht geschenkt worden ist. Und er nennt einige Dinge, die dazu erforderlich sind. Und er sagt das Erste, ich darf an keiner bewussten Sünde festhalten. Es darf also nichts in meinem Leben geben, wovon ich weiß, richtig ist das nicht, aber ich lasse stehen. Das, sagt er, geht nicht. Das ist gar nicht leicht, diese Bedingung zu erfüllen. Wir haben oft so einen kleinen, unausgeräumten Raum noch. Und Georg Müller sagt, dann geht's nicht. Aber das Zweite, meine ich, wäre noch schwerer, was er sagt. Er sagt, wenn wir in einer Schwierigkeit sind, wir dürfen uns nicht selbst helfen, sondern müssen es Gott überlassen und ihm vertrauen, dass er es macht. Das ist sehr schwer. Wir werden gewöhnlich, solange wir nur können, noch etwas versuchen. Und er sagt, nicht selbst helfen. Und als Drittes sagt er, viel in der Bibel lesen, damit uns Gottes Weg bekannt und vertraut ist. Und jetzt möchte ich einmal unsere Blicke auf zwei Menschen richten, oder vor allen Dingen auf einen, den der Herr bestätigt hat, dass sie großen Glauben haben. Wir finden ja nur zwei im Neuen Testament, denen der Herr Jesus das gesagt hat. Da ist einmal der Hauptmann, von dem wir in Matthäus 8 lesen, und dann das kananäische Weib, von dem wir in Matthäus 15 lesen. Ich will nur kurz auf den Hauptmann eingehen. Der Hauptmann sagt zum Herrn, Heilung, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst, aber sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Und dann sagt er, denn auch ich bin ein Mensch unter Gewalt. Und ich sage zu meinem Kriegsknecht, geh, und er geht. Und zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Diener sage ich, tue das, und er tut's. Und da sagt der Herr, so großen Glauben habe ich in Israel noch nicht gesehen. Was hat der Mann gesagt? Der Mann hat gesagt, Herr Jesus, ich bin eingebaut in ein System von Befehlen und Gehorchen. Und du bist genauso in einem System. Ich stehe im römischen Heer. Du stehst im Heer Gottes. Und so wie ich einem Knecht befehle, so befiehlst du einer Krankheit. Sprich nur ein Wort, mein Knecht ist gesund. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Und wenn du sagst, werd gesund, wird er gesund. Wir könnten das zusammenfassen auf den Satz, er hatte die richtige Vorstellung von Jesus Christus. Er beschrieb ihn in einer einmaligen Weise, die richtige Schau. Und er hatte die richtige Schau von sich. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Er hat nicht gesagt, ich bin hier Hauptmann bei der Besatzungsmacht, ich bin schon wer. Er war auch wer. Aber als er mit dem Herrn sprach, wusste er, ich bin nicht wert. Und ich möchte sagen, das ist das Wesen des Glaubens. Ich denke gering von mir und ich denke groß von Gott. Dann stehe ich im Glauben. Und wir wissen ja, dass wir sehr oft in der Gefahr sind, umgekehrt zu denken. Groß von uns, gering von Gott. Nun sagt er in Vers 12, worum er bittet. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle. Im nächsten Kapitel bestätigt er den Thessalonichern, dass sie in der Liebe stehen. In 4 Vers 9 heißt es, was aber die Bruderliebe betrifft, so habe ich nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Also die standen in der Liebe und jetzt sagt er, Gott mache euch überströmend. Und da stehen wir vor einem ganz wunderbaren geistlichen Grundsatz. In allen materiellen Dingen muss immer ein Ausgleich stattfinden, weil wir da arm sind. Da gilt der Grundsatz, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. In geistlichen Dingen gilt das nicht. In geistlichen Dingen heißt es, wer hat, dem wird gegeben. Die Thessalonicher standen da und liebten einander. Und jetzt sagt Paulus, Gott mache euch überströmend. Er soll die Guten besser machen. Und die Besseren soll er zur Vollendung bringen. Er will uns immer wieder steigern. Wir kommen nie da an, dass es heißt, jetzt hast du genug, jetzt musst du mal bescheiden sein, jetzt werden zunächst mal die anderen bedient, du bist vorläufig nicht dran. Das gibt es nicht. Euch mache der Herr überströmend. Und dann sagt er, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen. Und hier sind wir wieder bei der Heiligkeit. Vielleicht denkt ihr, dass ich oft darüber spreche. Nun, das kommt daher, weil der Text oft darüber spricht. Ich habe das Wort ja nicht hineingesetzt und ich hole es ja nicht aus einem anderen Kapitel. Das steht hier in Vers 13. Sie sollten tadellos sein in der Heiligkeit. Und darüber möchte ich zum Schluss noch einiges sagen. Ich halte es als erstes für sehr, sehr wichtig, dass Gott will, dass wir heilig sind. Das wissen viele nicht. Die Mehrzahl der Christen, die geht durchs Leben und sagt sich, vollkommen werden wir nie. Und nach demokratischem Denken muss Gott damit zufrieden sein. Der weiß ja, wie wir Menschlein sind und dann wird er das schon anerkennen. Ich muss als erstes einmal wissen, dass Gott will, dass ich heilig bin. In Matthäus 5, Vers 48, also im letzten Vers des ersten Kapitels der Bergpredigt, sagt der Herr Jesus, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, das habe er in erster Linie an Israeliten mit Blick auf das tausendjährige Reich gesagt. Ich persönlich bin aber der Überzeugung, dass ein Jünger Jesu, der Glied am Leibe Christi ist, seinem Herrn näher steht, als einer, der im tausendjährigen Reich ist. Davon bin ich überzeugt. Und wenn die schon vollkommen sein sollten wie ihr himmlischer Vater, sollen wir das ganz sicher auch. Oder erinnern wir uns an den Vers, den ich nun schon mehrmals zitiert habe, 2. Korinther 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir wissen, dass Gott uns heilig haben will. Wenn aber einer meint, Gott wollte ihn nicht heilig haben, dann versuch doch einmal dir klar zu machen, wie viel Sünde Gott bei dir akzeptiert. Kannst dich ja mal auf vor deinen Schreibpult setzen und einen Bogen Papier nehmen und sagen, ich bin ein wiedergeborener Christ, aber folgende Sünden nimmt Gott bei mir in aller Ruhe hin. Ich darf noch lügen, kannst du vielleicht schreiben. Ehebruch, nee, den streichst du. Ich darf mich noch streiten, betrügen, bis zu 15 Mark, schreibst du vielleicht. Ich glaube, nach einer Weile wirst du den ganzen jämmerlichen, dummen Zettel zerreißen. Das gibt's überhaupt nicht. Gott will uns heilig sehen. Jetzt kommt die zweite Frage. Die ist viel schwerer. Will ich heilig sein? Das ist eine ganz schwere Frage. Ich musste an Kirchenvater Augustin erinnern. Der hat als junger Christ, aber er war schon ein überzeugter Christ, mehrmals folgendes Gebet zu Gott gebetet. Mach mich vollkommen heilig, aber tu es noch nicht jetzt. In der Gefahr sind wir alle. Oh ja, wir möchten alle einmal ganz heilig sein, schon auf dieser Erde, aber doch noch nicht ganz so schnell. So ein paar krumme Dinge, die möchten wir vorläufig noch nicht aufgeben. Darüber muss ich mir klar werden, und das ist gar nicht leicht. Will ich heilig sein? Ich weiß von mir selbst, wie schwer das ist. Erst wenn ich die Frage beantwortet habe, vorher nicht, erst wenn ich die Frage beantwortet habe, dann komme ich dahin, dass ich merke, dass ich es aus eigener Kraft nicht kann. Der es gar nicht versucht, der erfährt das nicht. Erst der es ganz, ganz ernst nimmt mit der Heiligung, erfährt, dass er aus eigener Kraft nicht heilig sein kann. Und ich glaube, das müssen wir alles durchlaufen. Und dann kommt die große Frage, traue ich es meinem Vater im Himmel zu, dass er auch bei mir mit der Sünde fertig wird? Das müssen wir auch mal ganz offen fragen. Und wenn wir meinen, es ginge nicht, dann sollten wir doch Gott mal im Gebet sagen, ich habe jetzt deine Grenzen gefunden. Du kannst ungeheuer viel, aber mich kriegst du nie in Ordnung. Das werden wir nie über die Lippen bringen. Wenn wir nicht heilig sind, liegt es an uns selbst. Das können wir ganz gewiss sein. Jetzt wird natürlich sofort einer fragen, ja, wieso bist du denn heilig und wie merke ich das? Und dazu glaube ich, Folgendes sagen zu können. Je heiliger einer ist, desto weniger wird es ihm bewusst. Genau wie einem Menschen nie bewusst wird, wenn er demütig ist. Sobald ich mich als demütig empfinde, bin ich nicht mehr demütig. All diese großen Dinge sind unbewusst. Oder stellen wir uns einmal eine Mutter vor, die ihr krankes Kind pflegt. Stellen wir uns einmal vor, das Kind hätte, sagen wir mal, seit Wochen Keuchhusten. Und jede Nacht stundenlang nimmt die Mutter das Kind auf. Und fest schlafen täte sie nie, weil sie immer horchte, ob es wieder einen Anfall bekäme. Jetzt käme ich. Ja, sage ich, das ist ja wunderbar. Nein, was Sie für Ihr Kind getan haben. Sie sind eine einmalige Frau, ist ja herrlich. Die würde mich angucken, als ob ich nicht ganz gescheit wäre. Die würde überhaupt nicht empfinden, dass ihr etwas getan hat. Was habe ich denn getan? Ich habe mein Kind gepflegt, doch weiter nichts. Und ich glaube, so ist das mit jedem, der recht steht vor Gott. Sobald einer umherspringt und denkt, er wäre heilig, dann ist das ganz bestimmt nicht. Und wahrscheinlich gibt es Heilige, die Gott wohlgefällig sind, denen in ihrem ganzen Leben noch nicht der Gedanke gekommen ist, dass sie ein heiliger Mensch wären. Was kann ich denn nun tun, um dahin zu kommen? Mich immer, immer näher an den Herrn halten. Und da müssen wir die Formulierung verstehen, die der Apostel hier braucht. Er sagt, euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe. Eigenartige Formulierung, nicht wahr? An wen richtet sich die eigentlich? Richtet die sich an Gott? Wenn die sich an Gott richtet, soll Paulus es doch Gott sagen. Bitte macht doch die Thessalonicher überströmend. Warum sagt er denn den Thessalonikern, euch mache Gott überströmend? Ach, das ist dieses herrliche Ineinandergreifen. Das ist Gott, der an mir wirkt. Und ich reagiere und bejahe das Wirken Gottes. Genau wie wir es in Kolosser 1, Vers 29 finden. Worum ich kämpfend ringe, nach seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Wer kämpft denn da? Paulus oder der Herr? Ich kämpfend ringe nach seiner Wirksamkeit. Das ist dieses herrliche Zusammenarbeiten zwischen dem Herrn und uns. Und das ist die einzige Möglichkeit, unserem Weg recht zu gehen. Völlig abhängig von dem, was er tut. Und völlig bereit, von uns aus immer seinem Willen zu tun. Er wird nichts in mir wirken, wenn ich nicht mit will. Und er wird alles in mir tun, wenn ich will. Und in tiefer Demut und Abhängigkeit alles von ihm erwarte.